Also dankt für alles. Das ist aus dem 1. Thessalonicher Brief im 5. Kapitel, der Vers 18. Und im Grunde ist das ein ganzer Vers 16 bis 18, der heißt: Freut euch zu jeder Zeit, betet ohne Unterlass, dankt für alles, denn das ist der Wille Gottes für euch in Christus Jesus. Also diesen Vers, den habe ich Anfang des letzten Jahres so bekommen. Der stieg auf einmal so in mir auf, als ich wusste, da sind mehrere Termine, an denen ich sprechen darf. Und seitdem bewege ich das so hin und her. Und ich wusste, ich sollte darüber sprechen. Und zuerst dachte ich, naja, das ist ja so ein Paket. Freut euch zu jeder Zeit, betet ohne Unterlass, sagt Dank für alles. Und als ich das so bewegte, hörte ich auf einmal, nein, ich soll drei Teile draus machen. In dem ersten Teil soll ich sprechen nur über freut euch zu jeder Zeit. Und an der zweiten Stelle betet ohne Unterlass. Und dann an dem dritten Platz sagt Dank für alles. Und so habe ich das dann auch vorbereitet und habe für die CE Würzburg zum Thema freut euch zu jeder Zeit gesprochen. Und in Fulda wollte ich dann sprechen zu betet ohne Unterlass. Ich hatte das auch vorbereitet. Aber dann kam ja diese ganze Corona-Geschichte dazwischen. Und dann sagten die, ach, wir würden ja lieber etwas über die Freude hören. Beten ohne Unterlass, das jetzt auch noch. Wir hätten lieber die Freude. Na gut, dann freuen wir uns da zu jeder Zeit. Dann habe ich das in Fulda auch gemacht. Aber ich hatte doch den Eindruck, dass ich jetzt für euch hier sage Dank ohne Unterlass machen sollte. Also, als ich dieses Thema da hatte diese Corona-Krise ja noch gar nicht ganz begonnen. Irgendwie und hatte auch noch nicht den Höhepunkt erreicht. Und ich habe auch gar nicht so ganz genau verstanden, was der Heilige Geist mir eigentlich mit diesem Thema sagen wollte. Aber typisch für den Heiligen Geist ist ja, dass er immer schon uns vorbereitet, ehe wir überhaupt irgendetwas sehen oder hören. Denn der Heilige Geist ist ja Bestandteil der göttlichen Vorsehung. Und ja, er ist die göttliche Vorsehung. Er, der Heilige Geist, sieht immer voraus. In ihm ist schon das innere Bild und er sieht und er teilt es uns dann mit. Wir sehen, auch wenn diese Sätze provokant sind, dass Gott uns Handlungsanweisungen hier gibt und dass ihn nichts überraschen kann, schon gar nicht Corona. Gott hat kein Problem damit. Das liegt wirklich bei uns und es gibt wirklich auch viel zu lernen. Also ich werde versuchen, ein Stückchen dessen, was mir in diesem Jahr so an Eindrücken kam, was ich so erlebt habe, an euch weiterzugeben. Und ich hoffe und bete, dass ihr dadurch genauso gesegnet werdet, wie ich es auch wurde und bin. Also das Leben eines Rentners, das scheint ja äußerlich durchaus ruhiger zu sein. Und man denkt, die haben ja dann auch deutlich weniger Herausforderungen. Aber man darf sich da nicht täuschen lassen. Also wenn man als Jünger des Herrn in seiner Nachfolge leben will, dann zieht man die volle Aufmerksamkeit der Gegenseite auf sich. Und diese Gegenseite, die ist 24/7, wie wir heute so sagen, also Tag und Nacht rund um die Uhr unterwegs, Vollzeit. Und dem zu begegnen, braucht es auch Vollzeitjünger. Es braucht Vollzeitchristen, die um ihre Position wissen, um ihren Stellenwert im Reich Gottes und die sich nicht fürchten, und mutig und stark sind. Und an dieser Stelle, da knicken ja dann schon viele ein und sagen, ja, also mutig bin ich ja eigentlich nicht und stark bin ich auch nicht. Nee, also und außerdem, was sagst du da? Also ich kenne eure Herausforderungen natürlich nicht, aber ihr kennt meine auch nicht. Also wir müssen uns ins Gedächtnis rufen, dass wir nicht in unserem eigenen Auftrag unterwegs sind, seine Werke zu tun mit unseren Kräften. Unser Scheitern wäre damit vorprogrammiert. Seine Werke mit unseren Kräften, das funktioniert nicht. Ja, aber wenn wir ehrlich sind, wir wissen ja auch nicht, wie soll es denn eigentlich funktionieren. Also in Johannes 7, da steht eine Schlüsselstelle. Mal gucken. Dies hatten wir schon. Nehmen wir dies. Während Jesus im Tempel lehrte, rief er, Johannes 7, Verse 28, 29. Ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Aber ich bin nicht von mir ausgekommen, sondern er, der mich gesandt hat, ist wahrhaftig. Ihr kennt ihn nur nicht. Ich kenne ihn, weil ich von ihm komme und weil er mich gesandt hat. Also Jesus sagt, wir kennen den Vater nicht, aber er kennt ihn, weil er von ihm gesandt ist. Aber so wie Jesus gesandt war und in diesem Bewusstsein gelehrt und gewirkt hat, so sind auch wir gesandt. Markus 16, 15, da heißt es, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und entsprechend heißt es in Matthäus 28, 18 bis 20, mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Gesandte sind im Auftrag unterwegs. Und die Botschaft ist niemals ihre eigene, sondern immer die ihres Auftraggebers. Wenn man als Gesandter nicht mehr die Ansicht der Regierung verkünden würde, die Suspendierung, die Entlassung aus dem Dienst, die wäre absolut sicher. Dafür genießt man aber als Gesandter auch den Schutz der Immunität. Man ist unantastbar für das gastgebende Land und untersteht nicht deren Gesetzgebung. Deshalb kann Paulus aus dem Gefängnis heraus mit großer Zuversicht an die Epheser schreiben, Epheser 6, 18 bis 20, hört nicht auf zu beten und zu flehen. Betet jederzeit im Geist. Seid wachsam, harrt aus und bittet für alle Heiligen, auch für mich, dass mir das rechte Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, mit Freimut das Geheimnis des Evangeliums zu verkünden. Als dessen Gesandter bin ich in Ketten, damit ich in ihm freimütig zu reden vermag, wie es meine Pflicht ist. Also hier strahlt ja ein Gottvertrauen auf, eine Hoffnung und eine Gewissheit, dass dieser Gott, dem er Paulus dient, ihn sicher führen wird, entsprechend seinem heiligen Willen. Genauso sicher ist er sich, dass diese Gemeinde, in die er schon so viel investiert hat, für ihn im Gebet eintreten wird. Und es ist für ihn offensichtlich außer Frage, dass Gott dieses Gebet auch erhören wird. Nur wer Gott erfahren hat, nur wer seine Gegenwart kennt, kann so beten und vertrauen. Gott ist mit uns, immer. Also das wusste ja schon David und die großen Propheten. Das wusste Paulus und das können auch wir erfahren, gerade auch in Corona-Zeiten, gerade dann, wenn wir es nicht spüren. Denn Gottes Wort ist wahr, ist ewig und vollkommen, unabhängig davon, ob wir etwas fühlen, spüren, sehen oder erfahren. Also in der Nacht, nachdem ich diesen Text morgens geschrieben hatte, da stieg ein Lied in mir auf. Das habe ich manchmal. Dann werde ich mitten in der Nacht wach und ich merke, irgendwas singt in mir. Früher dachte ich immer, mit mir wäre was nicht in Ordnung. Ich wäre irgendwie nicht normal, dass es irgendwie immer singt. Also diese Phase habe ich hinter mir gelassen. Also da stieg so ein Lied in mir auf und es war ganz klar und es war ganz deutlich. Und das sang in meinen Schlaf hinein und das blieb auch den ganzen Tag über. Und egal, was ich tat, das sang. Das ist ein altes Lied, ein alter Klassiker. Einer von denen, die viele gar nicht mehr singen wollen, weil der ja schon so alt ist, weil wir den doch schon ewig kennen. Es gibt doch schon bessere, modernere, ansprechendere. Also das Lied heißt, saget Dank dem Herrn, denn er ist gut. Seine Liebe endet nie, seine Liebe endet nie. Das ist aus der Gemeinschaft Emmanuel. Und das ist ein richtiger Ohrwurm, der taucht aus der Versunkenheit da auf. Und dann werden die ganzen Großtaten erzählt, die Gott alle getan hat. Der Ägypter hat die Israeliten aus der Hand der Ägypter befreit. Er hat sie durchs Rote Meer geführt. Er hat sie mit Manna gespeist. Er hat ihnen Wasser in der Wüste gegeben. Er hat sie aus der Knechtschaft befreit. Und ich habe dieses Lied vor mehr als 35 Jahren von Anfang an mit großer Begeisterung gesungen, weil ich die Taten des Herrn ja wirklich wunderbar fand. Aber mit mir persönlich hatte das eigentlich gar nichts zu tun. Und in mir hat das damals auch nicht viel bewirkt. Das Lied war schön und ich habe das gern gesungen, aber es betraf ja nicht mein Leben. Erst jetzt, in diesen Tagen, ist es mir aufgegangen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, oh ja, ich habe sehr wohl Befreiung aus der Knechtschaft erlebt. Und Gott hat auch große Zeichen und Wunder in meinem Leben gewirkt, die außerhalb meiner Vorstellungskraft waren. Aber wahrscheinlich musste dieses Lied doch erst ganz tief in mich hineinfallen und durch Sprachengebet und Meditieren über die Güte Gottes in meinem Geist richtig verankert werden, um dann wieder an die Oberfläche zu kommen. Und da erinnerte ich mich mehr und mehr und mehr, was er, dieser Gott, alles für mich getan hatte. Und da stieg Dankbarkeit auf. Eine Form der Dankbarkeit, die ich so nicht kannte und auch noch nie erlebt hatte. Und sie verband sich mit einer Freude, die tief in meinem Innern angesiedelt war. Und dann begann dieser Dreiklang: Freude und unablässiges Gebet und Dankbarkeit. Und jetzt singe ich dieses Lied ganz anders. Jetzt ist es mein Lied geworden. Und es ist vollkommen uninteressant, ob es schon 40 Jahre alt ist. Was sind schon 40 Jahre in Bezug auf das Reich Gottes und die Ewigkeit? Die Botschaft Jesu ist jetzt schon über 2000 Jahre alt und sie ist aktueller denn je. Und wenn wir denn zulassen, dass sie unser Leben berührt, wenn wir dem Heiligen Geist erlauben, unsere Grenzen, unsere Vorstellungskraft, unsere Erwartungen zu überschreiten, unsere fremden und selbst auferlegten Fesseln sprengen zu lassen, dann kann auch was passieren. 1. Thessalonicher 5,18. Dankt für alles, denn das ist der Wille Gottes für euch in Christus Jesus. Ja, aber wie kommt denn ein solcher Prozess zustande? Wie funktioniert das denn? Das wünschen wir uns ja alle, dass wir uns entscheiden, Gott für unsere Umstände, Probleme und Situationen zu danken und dass er dann auch bitteschön zügig eingreift. Schließlich hat uns diese Entscheidung für Gott ja auch was gekostet. Da wird er doch ganz sicher jetzt mal zügig unsere Angelegenheiten klären. Aber wir wissen, ganz so einfach ist das eben nicht. Natürlich ist es unabdingbar wichtig, dass wir uns entscheiden, Gott zu danken. Das geschieht in unserem Kopf, in unseren Gedanken. Um jedoch unsere Bitte, unser Gebet in Existenz zu bringen, braucht es außer einem Gedanken und einem Entschluss noch etwas sehr Wesentliches. Wir müssen es aussprechen. Wir müssen dem Worte geben, was uns bewegt oder was bewegt werden soll. Und das, was in unserem Geist passiert, muss auf die Ebene der natürlichen Welt gebracht werden. Und das geht nur über die von Gott gegebene Sprache. Gottes Geist und sein Herrschaftsmittel ist Sprache. Er spricht in die geistige Welt hinein und es wird. Genesis 1 in der Schöpfungsgeschichte heißt es, und Gott sprach. Und dann übersetzt die Einheitsübersetzung, und es wurde Licht. Der hebräische Urtext sei, Gott sprach, Licht sei. Da ist sofort das Ganze da, Licht sei. Und darum ist der Beistand, den Jesus uns sendet, auch geistiger Natur und heißt folgerichtig der Heilige Geist. Und der ist ewig, wahr, treu, gut und fürsorglich. Er ist unser Beistand, unser Ratgeber, unser Tröster und unser Lehrer. Also, wir alle haben oder hatten ja Probleme mit bestimmten Lehrern. Jeder von uns, ich auch. Und manche von uns zeigen auch heute noch sehr allergische Reaktionen. Aber man kann da so eine Immuntherapie machen. Und Jesus, der Arzt, sein Heiliger Geist, der weiß, wie das geht. Denn Jesus lehrte immer, bevor er heilte oder Zeichen und Wunder wirkte. Und ich habe das mal nachgezählt in den Evangelien. Es steht ungefähr 100 Mal aufgeschrieben, dass es heißt, er lehrte in irgendeiner Form. Also es war ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil dessen, was er getan hat. Und ich weiß nicht, ob wir uns den Luxus leisten können, zu sagen, ja, wir wissen das schon alle und jetzt soll Jesus mal wirken. Und wir wollen ja auch mitmachen und wir loben und preisen ihn, aber ja, das mit der Lehre. Also wir sollten da sehr aufmerksam sein. Und der Paulus hat ja auch nichts anderes getan. Der hat ja auch immer gelehrt. Und er hat also auch so lange eines Tages mal gelehrt, dass einer seiner Zuhörer eingeschlafen ist, aus dem Fenster gefallen ist. Es wird in der Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 9 berichtet. Und dann geht er runter, dann hat er den von Toten auferweckt und dann hat er unbeirrt oben weiter gelehrt. Also der hat sich da gar nicht von aufhalten lassen. Ganz offensichtlich ist es doch notwendig, eine gute Lehre auf dem Wort Gottes gegründet zu haben. Lehren und Lernen, das gehört eng zusammen. Und ich für meinen Teil habe sehr viel in diesem Jahr gelernt. Denn das Motto, das mir der Heilige Geist gab, es gehörte nicht zu meinen Lieblingsversen. Ganz im Gegenteil. Wenn mich jemand vor 25 Jahren oder 30 Jahren mit diesen Versen konfrontiert hätte, dankt alle Zeit für alles. Also ihr könnt ganz sicher sein, ich wäre ihm ins Gesicht gesprungen. Und auch nach meiner zweiten Umkehr wäre das nicht anders gewesen. Aber genau diese Lektion, die musste ich wohl über die Jahre lernen und ich dachte, ich hätte sie auch gelernt. Aber das letzte Jahr hatte doch noch einen weiteren Kurs für mich vorbereitet. Da ich aber immer sehr gerne lerne, immer noch, habe ich erneut das Kampffeld betreten und mich durch den Heiligen Geist führen lassen. Und ich habe viel Neues gelernt und habe eine ganz neue Dimension von Freude, Gebet und auch Dankbarkeit erfahren. Es ist ein Prozess und er wird auch wohl bis ans Lebensende nicht ganz abgeschlossen sein. Denn der Feind gibt sich ja nicht so schnell geschlagen und der ist auch sehr ausdauernd. Aber er ist längst besiegt und wir in und durch und mit der Kraft des Heiligen Geistes können alle seine Gaben einsetzen, um in unseren Kämpfen auch zu bestehen. Wenn jetzt natürlich jemand sagt, ich will aber gar nicht kämpfen, ich will da gar nicht mitspielen, ich schaffe das alles gar nicht. Also man darf sich da keiner Täuschung hingeben. Auch Nichtchristen haben ihre Herausforderungen, selbst wenn wir sie oft nicht sehen. Sie scheinen nur deshalb manchmal besser durchzukommen und etwas ungeschorener zu bleiben, weil sie möglicherweise sowieso schon der Gegenseite gehören. Und da muss sich der Teufel dann ja auch nicht mehr so großartig anstrengen. Also, Jesus wurde verfolgt und die Apostel wurden verfolgt. Und Jesus hat uns das auch vorausgesagt, dass wir um des Wortes willen verfolgt werden. Steht in Markus 4, steht in Matthäus 13, im Lukas 8, in der Geschichte vom Sämann. Aber wir haben nicht nur Anteil an der Verfolgung, sondern wir haben auch Anteil am Sieg Christi. Wer an das Erlösungsopfer Jesu Christi glauben kann, wer ihn zum Herrn seines Lebens machen kann, der hat Anteil an seinem Erlösungswerk. Der hat den Heiligen Geist als ständigen Begleiter. Der ist mit allen Gaben, mit allen geistlichen Waffen ausgerüstet, ja, der ist eine ganz neue Schöpfung. Ich bin überhaupt nicht mehr identisch mit dem Menschen, der ich vor 35 Jahren war. Erstens sehe ich nicht mehr so aus und ich bin auch nicht mehr so. Also es gab Leute, die haben mich dann so vor 20 Jahren gesehen, haben gesagt, also wir haben dich ja noch nie lachen gesehen. Da habe ich ganz patzig gesagt, auch noch nie weinen. Also der Heilige Geist und das Wort Gottes, es verändert uns. Ich lebe nicht mehr so wie früher, ich leide nicht mehr so und normalerweise erinnere ich mich auch gar nicht mehr dran. Das Alte hat für mich keine Bedeutung mehr, meistens. Neues ist geworden und ich freue mich im Herrn, nicht immer jederzeit, aber meistens. Und ich bete ohne Unterlass, nicht immer, aber meistens. Und ich sage Dank für alles, nicht immer so schnell, aber immer leichter. Und an diesem Wochenende möchte ich euch wirklich an diesem Weg ein bisschen mitteilnehmen lassen. Und dieses Lied, sage Dank alle Zeit und seine Liebe endet nie, das besingt ja diese Geschichte Israels mit seinem Gott und endet immer jede Strophe damit, dass es heißt, seine Liebe endet nie, seine Liebe endet nie, Amen, 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 Lob und Preis sei unserem Gott. Also wenn das Volk Israel, obwohl es so viel Wunder mit Gott erlebt hat und obwohl es diesen Gott immer wieder verlassen hat und dann doch wieder zurückgekehrt zu ihm ist, so singen kann, so danken kann, ihn loben kann. Also dann müsste das doch uns eigentlich auch gelingen. Denn wir haben einen unvergleichlichen Vorteil gegenüber diesem Volk Israel. Wir haben Jesus Christus kennen und lieben gelernt und ihn als Herrn unseres Lebens anerkannt. Und dieser Jesus Christus hat uns das Abendmahl hinterlassen, das wir als Eucharistie feiern, als Danksagung. Tut es, sagt er, so oft ihr es tut, zu meinem Gedächtnis. Daran sollen wir uns immer wieder erinnern. Offensichtlich ist es nicht nur notwendig, dieses Mahl zu feiern, sondern sich auch zu erinnern, und zwar an seine Wohltaten. Sollte es uns da nicht leichter fallen, ihm zu danken, ihn zu loben und zu preisen? Nein, einfach ist das immer noch nicht. Also, wenn ich mich einem neuen Thema nähere, so, dann schaue ich immer zuerst in der Bibel nach, wann und wo denn mein Stichwort zum ersten Mal auftaucht. Das ist immer eine sehr spannende Geschichte. Also, dieses Wort Danken taucht das erste Mal auf in der Geschichte von dem Jakob, der seine beiden Frauen Lea und Rachel da hat. Eigentlich wollte er ja nur die Rachel haben, aber sein Schwiegervater hatte ihm erst die Lea untergeschoben und die kriegt dauernd Kinder und die geliebte Frau, die bleibt unfruchtbar. Und in dieser Situation hat die Lea auch wirklich große Nöte. Zwar bringt sie die Söhne zur Welt, aber sie hat nicht die Liebe ihres Mannes. Sehr herausfordernd. Genesis 29, Vers 35. Da heißt es, abermals wurde sie schwanger und gebar einen Sohn. Da sagte sie, diesmal will ich dem Herrn danken. Darum nannte sie seinen Namen Juda, Dank. Dann bekam sie keine Kinder mehr. Sehr interessant. Als der vierte Sohn geboren wird, da hat sie den Eindruck, jetzt sollte sie dann doch Gott immerhin mal danken dafür und gibt in diesem Namen Juda. Juda, Dank und Lob, das geht im Hebräischen ganz zusammen. Das hebräische Wort Loben und Danken, das liegt da zugrunde. Und man sieht, wie die Bedeutungen auch miteinander verknüpft sind. Loben entspringt dem Herzen und ist ohne den Untergrund der Dankbarkeit auch gar nicht denkbar. David wird König über das Haus Juda. Und Jesus entstammte eben diesem Haus Juda. Die Details der Bibel, das ist hier also diese Namensgebung, die können schon sehr bedeutungsvoll sein. Juda war es wohl auch, der sich dafür einsetzte, dass sein Bruder Josef nicht umgebracht wurde, sodass Josef eine entscheidende Rolle für das Volk Israel übernehmen konnte. Das ist diese Geschichte, wo die Brüder neidisch auf diesen Josef sind, der da immer so schön träumt und mit seinem wunderbaren Mantel daherkommt und irgendwann waren sie das leid Und dann wollten sie ihn umbringen, aber dann haben sie ihn dann doch in diese Zisterne geworfen und dann haben sie ihn dann verkauft. Und das ist dieser Judah, der sagt, komm, dann lass ihn uns nicht töten, lass ihn uns da rausziehen und ihn verkaufen, damit die Geschichte Gottes mit seinem Volk auch weitergehen kann. Dank, der Dank hat also einen zentralen Platz in unserer Heilsgeschichte. Die letzte Erwähnung des Wortes Dank ist auch spannend. Steht in Offenbarung 11, Vers 17. Wir danken dir, Herr und Gott, du Herrscher über die ganze Schöpfung, der du bist und der du warst, denn du nahmst deine große Macht in Anspruch und tratest die Herrschaft an. Das ist das letzte Mal. Dieser Dank an den Herrscher über die ganze Schöpfung erzieht sich durch die ganze Bibel. Immer wieder finden wir Menschen, die Gott für seine Gegenwart, sein Eingreifen, seine Herrschaft danken. Und genauso oft finden wir die, die nicht dankbar waren, die es nicht wertschätzten, einen Schöpfer und Herrscher der ganzen Welt über sich zu haben, die rebellierten und die sich auflehnten. Auch davon ist die Bibel voll. Deuteronomium, Kapitel 32, Vers 6. Ist das euer Dank an den Herrn, du dummes, verblendetes Volk? Ist er nicht dein Vater, dein Schöpfer? Hat er dich nicht geformt und hingestellt? Das sind harte Worte. Wir erleben das Volk Israel als verblendet und sehen, wie Gott es immer wieder durch andere, wie es Gott immer wieder durch andere Götter ersetzt, weil diese ihnen das Leben vermeintlich etwas leichter machen. Und schon im Paradies erleben wir, dass Eva das einzige Gebot Gottes übertritt und ignoriert, weil sie glaubt, das Angebot der Schlange sei noch attraktiver. Dieser Gott war ihr offensichtlich nicht glaubwürdig. Und Adam nahm nicht die von ihm Gott zugestandene Position der Herrschaft an. Er hätte ja die Schlange zurückweisen können und auch seine Autorität gegenüber seiner Frau, die übt er nicht aus. Er war sich seiner Position offensichtlich gar nicht bewusst und achtete die Gemeinschaft mit Gott wohl als so ganz selbstverständlich und irgendwie gering. Und er war auch nicht dankbar offensichtlich für die Fülle des Paradieses, in dem sie lebten. Nicht wirklich dankbar für die Frau, die Gott ihm geschenkt hätte, denn sonst hätte er doch das Gebot Gottes verteidigt. Eine weitere Erwähnung des Wortes Dank finden wir in 1. Chronik, Vers 16, Kapitel 16, Vers 8. Da heißt es, dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, macht unter den Völkern seine Taten bekannt. Diese Art des Dankes zieht sich durch das gesamte Alte Testament in vielfältigen Formen. Zum Beispiel Kapitel 29, Vers 13, 1. Chronik. Darum danken wir dir, unser Gott, und rühmen deinen herrlichen Namen. Das Danken und der Name Gottes, es liegt oft sehr nah beieinander. Namen sind nicht bedeutungslos. Wer von uns einen schwierigen Nachnamen hat, der weiß das. Also mein Nachname ist wie der von Fritz, mein Mädchenname ist Braun und ich habe Geschichte studiert, damals zu den 68er Zeiten, wo alles sich in der Republik so rot färbte und wenn man dann Braun hieß und katholisch war, dann war man natürlich braun. Also ich war für die, sag ich jetzt mal flapsig, für die roten Socken, war ich der braune Socken. So. Also das war schon etwas schwierig. Es gibt schwierigere Namen. Biblische Namen haben alle eine Bedeutung, eine wichtige Aussage. Judah zum Beispiel heißt Dank. Da gibt es diesen Jabes, von dem er vielleicht gehört hat in der 1. Chronik, den seine Mutter Schmerz nennt. Das muss man sich auch mal vorstellen. Dann ruft ihr den und sagt, Schmerz, komm rein, das Essen ist fertig. Dieses Kind wird den ganzen Tag von morgens bis abends mit Schmerz gerufen. Aber der Jabes, der wusste um den Wert seines Namens und betete eines Tages, Herr, erweitere mein Gebiet, segne mich mehr als die anderen. Und der Herr hörte sein Bitten und er hörte es. Also, diese Namen sind wichtig. Simon bedeutet, Gott hat erhört. Mose der aus dem Wasser gezogene. Namen sind wichtig. Gott ändert auch Namen, das wissen wir. Aus Abram wird Abraham, der Vater vieler Völker, was er sich dann die ganze Zeit einreden lassen muss. Und alle reden ihn an, guten Morgen, Vater lieber, guten Morgen, Vater vieler Völker, guten Tag, Vater lieber vieler Völker. Und er hat überhaupt keinen Sohn. Also es ist schon widersinnig, dass alle ihn begrüßen müssen mit Vater vieler Völker. Und da ist überhaupt nichts. Und seine Frau aus Sarai wird Sarah, sie wird dann Prinzessin. Ohne Kinder ist das auch alles sinnlos. Aus Simon wird Petrus der Fels und aus Saulus, was der Erbeten heißt, wird der Paulus, was klein und gering bedeutet. Gott stellt sich dem Mose vor als ich bin, der ich bin, der für dich da ist in Exodus 3,14. Und die Vielzahl der Namen Gottes, wie sein Name wirklich richtig zu übersetzen ist, das ist ja ein Thema für Theologen. Also für uns gilt, jede Eigenschaft Gottes, die wir an ihm entdecken, ist auch Bestandteil seines Wesens und ist damit auch Bestandteil seines Namens. Es gibt nichts Größeres, Umfassenderes als Gott, sein Wesen und seinen Namen. Und darum empfinden wir es auch als sehr degradierend, wenn man uns statt unseres Namens mit einer Nummer ruft. Und diese gedankenlose Technologie heute, die macht das auch. Ich musste vor vielen Jahren mal in die Zahnklinik, da hieß es ja, gehen Sie auf Behandlungsstuhl 738. Und dann kam da irgendwann da jemand vorbei und sagte 738. Und ich sagte, ja, machen Sie mal den Mund auf. Also das ist würdelos. Das ist gedankenlos und würdelos. Und wir wissen, dass man den Menschen eine Nummer, den Namen wegnimmt und eine Nummer gibt. Das war unter Herrn Hitler üblich. Das ist ein Machtmittel der Despoten, dass sie die Menschen ihres Namens berauben. Israel wusste um die Bedeutung des Namens und rühmt deshalb immer wieder den Namen Gottes. Danken und rühmen, loben und preisen, das geht einher und das sind geistliche Zwillinge. Die Psalmen sind voll vom Dank und Lob Gottes. Auch und gerade in schwierigen, ja aussichtslosen Situationen. Mag die Situation auch trostlos sein, Dank und Lob gebühren dem Schöpfer. Psalm 42,12. Was bist du bedrückt, meine Seele, und was ächzt du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, der Rettung meines Angesichts und meinem Gott. Oder Psalm 92, Verse 2 bis 5. Gut ist es, dem Herrn zu danken, deinem Namen, du Höchster, zu singen und zu spielen, am Morgen deine Huld zu verkünden und in den Nächten deine Treue, zur zehnseitigen Laute und zur Harfe, zum Spiel auf der Leier. Denn du, Herr, hast mich durch dein Wirken froh gemacht. Über die Werke deiner Hände will ich jubeln. Das ist eine sehr schöne und praktikable Handlungsanweisung Gottes. Wenn wir so unseren Tag gestalten würden und ihn so beginnen würden, und wenn wir unsere schlaflosen Nächte mit Dank und Lobpreis füllen würden, ist das nicht unrealistisch? Und ist das nicht vollkommen übertrieben? Also es geht mir ja so schlecht, ich habe solche Sorgen, das kann doch keiner von mir verlangen, dass ich jetzt Gott auch noch loben muss. Also das kann doch keiner von mir verlangen. Nein, das kann auch keiner verlangen. Und Gott verlangt es auch gar nicht. Aber er freut sich. Er schätzt es wert, wenn man sich in seinem Elend an ihn als den Schöpfer alles Guten erinnert und sich an ihn wendet und von ihm Hilfe erwartet. Es braucht Mut, keine Frage. Es braucht Glauben, ohne Zweifel. Es braucht die feste Zuversicht und die Erinnerung früherer Generationen, ihre Erfahrungen mit Gott, dass ich mich auf dieses Abenteuer einlassen kann. Also Psalm 107 ist ein klassisches Beispiel. Also, wer seine Bibel mit hat, der kann die mal aufschlagen, Psalm 107. Und ich werde sie aus der Schlachterübersetzung auszugsweise vorlesen. Psalm 107, weil das hier so schön groß gedruckt ist, dann kann ich das besser lesen. Es beginnt mit: Dank dem Herrn, denn er ist gut, denn seine Huld währt ewig. So heißt es in der Einheitsübersetzung. Dank dem Herrn, denn er ist gütig, heißt es in meiner Übersetzung, denn seine Gnade währt ewiglich. Mit dem Wort Huld, da können wir eigentlich gar nichts mehr anfangen. Das ist ein altes Wort. Königen huldigt man, man wirft sich dann da irgendwie lang vor ihnen hin, wie auch immer man das denn tut. Aber das Wort Gnade, das ist eigentlich vollmächtiger. Da steckt das hebräische Wort Hesed drin. Und das ist schon ein sehr, sehr dichtes Wort. Also wir wollen das mal ein bisschen durchgehen. Dank dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewiglich. So sollen sagen die Erlösten des Herrn, die er erlöst hat aus der Hand des Bedrängers, die er gesammelt hat aus den Ländern von Osten und von Westen, von Norden und vom Meer. Und dann kommt, was ihnen alles passiert ist, und dann heißt es in Vers 6, da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus all ihren Ängsten. Und dann, was Gott wieder tut, und in Vers 8, sie sollen dem Herrn danken für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern, denn er hat die durstige Seele getränkt und die hungrige Seele mit Gutem erfüllt. Und dann kommt die nächste Episode wieder. Und was sie alles erlebt haben, wie es so schwer war und dass ihr Herz bedrückt war. Und dann heißt es in Vers 13, da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus ihren Ängsten. Er führte sie heraus aus Finsternis und Todesschatten und zerstörte ihre Fesseln. Und in Vers 15, sie sollen dem Herrn danken für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern. Denn er hat eherne Türen zerbrochen und eiserne Riegel zerschlagen. Und dann kommt die nächste Geschichte und dann heißt es in Vers 19 wieder, da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus ihren Ängsten. Vers 20 ist besonders schön. Er sandte sein Wort und machte sie gesund und ließ sie aus ihren Gräbern entkommen. Sie sollen dem Herrn danken für seine Gnade, für seine Wunder an den Menschenkindern. Sie sollen ihm Dankopfer bringen und jubelnd seine Taten erzählen. Sie schreien zu ihrer Not, er tut etwas für sie, sie sollen ihm danken. Vers 28, da schrien sie zum Herrn in ihrer Not. Und Vers 31, sie sollen dem Herrn danken. Und in 38, und er segnete sie, dass sie sich stark mehrten und auch ihr Vieh ließ er nicht wenig sein. Also Gott segnet sie also auch. Und dann endet dieser Psalm mit dem letzten Vers. Wer weise ist, wird dies beachten und er wird die Gnadenerweise des Herrn verstehen. Wer weise ist, wird dies beachten und er wird die Gnadenerweise des Herrn verstehen. Also, ich kann euch sehr empfehlen, diesen Psalm 107 wirklich nochmal zu Hause ganz in Ruhe nachzulesen. Er ist wunderbar. Denn der Grund für unsere Dankbarkeit, der liegt in der ewigen, nie enden, fortlaufenden, überfließenden Gnade Gottes. Eine Gnade, die geschenkt ist, die nicht verdient wird, aber in Anspruch genommen werden will. Die Erfahrung seiner Gnade hat Israel immer wieder gemacht, wenn es sich in seiner unaussprechlichen Not wieder seinem Gott zuwandte. Und von dieser Erfahrung spricht auch Paulus immer wieder. Epheser 5,20 sagt Gott dem Vater jederzeit Dank für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ist also genau das Gleiche. Jederzeit. Und im Philipperbrief Kapitel 4, Vers 6 heißt es, sorgt euch um nichts, sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage, in jeder Lage, betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Da ist wieder dieser Dank, dieser Dreiklang. Auch wir können in unserem Leben diese Erfahrungen machen, wenn wir uns entscheiden, ihm zu danken für alles und in allem, was passiert. Wenn wir ihm unsere Sorgen vortragen, im Bewusstsein, dass er uns wie auch immer retten wird. Wenn wir das deshalb im Vorhinein mit Dank tun, dann wird sich was verändern, dann wird sich was bewegen, garantiert. Also ich war ja letzte Woche in der Schweiz und im Rahmen eines Gottesdienstes kamen dann auch die Fürbitten und die beteten dann, wir bitten dich, erhöre uns, und beteten dann danach, wir danken dir, Herr, dass du unser Gebet erhört hast. Und dann kam die nächste Fürbitte, wir bitten dich, erhöre uns, wir danken dir, Herr, dass du unser Gebet erhört hast. Also ich habe das noch nie vorher gehört, dass jemand das so tut. Ich war sehr beeindruckt und ich fand, ja, das ist gut, Gott im Vorhinein zu danken für das, was er tun wird. Denn Gott wird mit Sicherheit etwas tun. Aber wir können das nur in Einheit mit Jesus und mit seinem Heiligen Geist. Und das ist unser unschätzbarer Vorteil gegenüber dem Volk des alten Bundes. Und das nimmt uns auch die Last von den Schultern, ihm für den ganzen Schlamassel, den wir so erleben, auch noch danken zu müssen. Wenn Christus in uns ist, die Hoffnung auf Herrlichkeit, die Hoffnung der Herrlichkeit, sagen manche Übersetzungen, dann kann ich mutig diesem Christus in mir das Loben und Danken übertragen. Der Heilige Geist in mir, der wird es tun und dann wird es seinen Weg nach außen finden. Durch Lieder in der Nacht, durch Worte, Werken und Taten. Amen.